Großer, herrlicher Gott, wir wollen dich erkennen, wie du bist. Das ist das Ziel, dass wir Gott erkennen, wie er ist und was er uns zu sagen hat in der Predigt. Und lieber Thomas, ich möchte dich noch ganz herzlich begrüßen. Ich sehe dich nicht, ich gehe davon aus, dass du uns hörst.
Ja, ich höre euch.
Ja, schön. Dann schön, dass du da bist, Thomas. Ja, und sei herzlich willkommen. Und ja, wir sind dankbar, dass wir das so haben können, dass du auch von Buchstedt aus zu uns sprichst. Und wir sind gespannt, was du in Gottes Namen uns zu sagen hast. Und Gott segne deine Worte.
Danke. Auch von mir ein herzliches Willkommen euch allen in Chemnitz und darüber hinaus, egal von wo aus ihr dabei seid und zuhört und zuseht. Ich möchte euch auch alle ganz herzlich grüßen von der Gemeinde in Burgstedt, von den Geschwistern hier. Auch wir haben im Laufe dieser Woche umgestellt, wieder auf Online-Gottesdienst. Meine Mutter sagte manchmal, die Hälfte des Lebens wartet der Mensch vergebens. Das war so ein humorischer Spruch. Und es ist aber wirklich viel dran, das Warten, das ist etwas, was uns ganz, ganz häufig begegnet. Ich möchte gerne heute weitermachen mit ein paar Versen, mit einem Abschnitt aus dem Propheten Joel. Das war Anfang des Jahres, ungefähr in der ersten Jahreshälfte, als ich anhand von zwei Abschnitten über den Propheten bei euch sprach. Und ich erinnere mich, im zweiten Kapitel, am Ende des zweiten, in der zweiten Hälfte des zweiten Kapitels, da kann Joel Gutes verkündigen, kann der Prophet sagen, es regnet wieder, es wird wieder wachsen. Das Land hatte jahrelange Dürrekatastrophen und Heuschreckenplagen erlebt, es hat gelitten. Ja, und der Prophet Joel kann sagen, es wird wieder wachsen, ihr werdet wieder essen, Gott wird die schlechten Jahre erstatten. Das Volk musste also warten, die Krise durchlaufen, warten, bis die Krise vorbei ist. Gott setzte das Ende der Dürrekatastrophe und der Heuschreckenplagen, damals vielleicht 800 Jahre vor Jesus. Ja, und heute sind wir wieder im Warten mittendrin, jetzt ganz abrupt, ganz neu. Im Frühjahr habe ich selbst noch Hoffnung verkündigt und habe gesagt, wir können gegen Corona impfen, die Zahlen gehen nach unten und es war eine hoffnungsvolle Situation. Jetzt ist Herbst und wir stehen wieder da, beinahe so dumm wie am Anfang. Wieder die Zahlen in die Höhe geschossen. Wieder Sorgen, wie geht es in den Krankenhäusern weiter, können alle behandelt werden. Also wir werden weiter warten müssen, bis die Krise vorübergeht, beziehungsweise wir gelernt haben, mit dieser Krise umzugehen. Es ist noch nicht vorbei. Das Warten begleitet uns. Und für dieses Warten ist es wichtig, dass man Ausdauer hat. Es ist wichtig, dass man Kraft hat, dass man immer wieder ermutigt wird. Wenn wir als Gemeinde auch nicht normal unseren Gottesdienst feiern können, dass wir Unterstützung haben und Wege finden, zusammen zu bleiben, auch wenn der sonntägliche Gottesdienst und andere Veranstaltungen nicht in der gewohnten Weise stattfinden können. Und was ist da wichtig für diese Zeit des Wartens, dass wir wirklich den nötigen, den langen Atem haben, egal ob wir auf das Ende von Corona warten oder jemand anderes auf das Ende seiner Ausbildung wartet oder darauf wartet, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Egal, was brauchen wir im Warten? Wir brauchen beim Warten den Geist Gottes. Der Geist Gottes, der uns Kraft gibt, der uns Ausdauer gibt, der uns Mut macht. Und um den Geist Gottes soll es uns auch heute gehen. Der Prophet Joel, Ende zweites Kapitel, kann der Prophet sagen, Leute, die Krise geht vorüber, wir werden wieder essen, wir werden satt werden. Ja, also der Prophet Joel steigert sich. Und im Kapitel 3 sind wir am Höhepunkt des Buches des Propheten Joel. Da heißt es, Gott wird seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Also eine ganz, ganz große Zusage, deren Dimension wir überhaupt nicht ausleuchten können. Und so möchte ich euch zunächst mal aus dem Propheten Joel Kapitel 3 vorlesen. Das hat nur 5 Verse. Wer eine andere Bibelübersetzung hat, da gehört es manchmal zu Kapitel 2 oder Kapitel 4. Hier weichen die Verszählungen manchmal voneinander ab. Ich lese Joel Kapitel 3 ab Vers 1. Und da schreibt der Prophet: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Und unter den Übriggebliebenen, die der Herr berufen wird. Gott wird seinen Geist ausgießen. Ja, dieses Ausgießen meint mehr ein Ausschütten, Gießen. Ja, da denke ich an den Garten, Gartenarbeit, die Gießkanne. Man macht vorne so einen Sprenger drauf und gießt damit. Und wenn die Saat ganz frisch ist, darf man auch nicht zu plötzlich drauf kippen. Da kannst du die frischen Möhren gleich aus dem Boden so herausschwemmen. Also eine Gießkanne haben wir für den Garten, damit wir wohl dosiert die Pflanzen gießen können. Und hier haben wir einen Ausdruck, der mehr an das Ausschütten erinnert. Also jemand nimmt den Eimer und schüttet das Wasser gleich über die gerade aufgehenden Möhren drüber. Ja, also mehr ein unabgemessenes Ausschütten, also ein reichliches Ausschütten, hat gar nichts mit Dosieren zu tun. Gott wird seinen Geist ausschütten über alles Fleisch. Hier haben wir zwei ganz wichtige Gegensätze. Gottes Geist, das meint Ewigkeit, das meint Heiligkeit, Unvergänglichkeit, Kraft, Sündlosigkeit, Glanz, Herrlichkeit. Und auf der anderen Seite ausgießen über alles Fleisch. Fleisch ist in der Bibel ein ganz vielschichtiger Begriff. Da kann es um das Fleisch zum Essen gehen, das wir vielleicht für heute Mittag in der Pfanne haben. Aber es kann auch unser menschliches Dasein meinen. Und genau um diese Bedeutung geht es hier. Alles Fleisch über alles menschliche Dasein. Wenn der Mensch in der Bibel als Fleisch bezeichnet wird, dann meint man damit diese Seite, der Mensch wird alt, der Mensch ist schwach, er wird schwächer, er stirbt, er wird krank, er ist sündig, der fehlerhafte, der vergängliche, der kranke Mensch, das meint Fleisch. Dann müssen wir uns das vorstellen, Gottes Geist wird ausgeschüttet, über alles Fleisch, über jeden Menschen, über das vergängliche, sterbliche, fehlerhafte, sündige. Also was gibt das für eine, also ich sage mal, für eine Explosion? Gottes Geist in meinem morschen, in meinem altwerdenden, in meinem verfallenden Leben. Also eine Aussage mit einer Dimension, die wir gar nicht wirklich ausloten und überschauen können. Ja, das ist Leben pur, Gottes Geist in meinem Leben. Körper und Geist zusammen ergeben Leben. Wenn ein Körper zurückbleibt ohne Geist, dann ist das tot. Wer einmal in einem offenen Toten, an einem offenen Sarg gestanden hat, hat das erlebt. Da ist nichts mehr übrig, nur noch eine tote Hülle. Ja, und der Mensch besteht aus Körper und Geist. Ja, und dann stellen wir uns vor, da hinein noch Gottes Geist. Das muss richtig eine Explosion geben. Die Frage ist, was hat Joel damit gemeint? Was hat Joel vor Augen, wenn Gott seinen Geist über das Volk Israel ausschüttet? Der Joel wird vermutlich an das gedacht haben, an das alte Leiden im Volk Israel, die Sündhaftigkeit der Götzendienst. Der Prophet Zacharja, vielleicht 400 Jahre später, der schreibt auch davon, von jenem Tag, von dem Joel auch spricht, von diesen letzten Tagen im Volk. Und da sagt er, an jenem Tag rottet Gott die Götzen aus. Ja, an diesem Tag, wenn das geschieht, da rottet Gott im Land Israel den Götzendienst aus. Also das Problem, das es durch die alttestamentliche Geschichte immer wieder gab, den Götzendienst. Wenn Gott seinen Geist ausgießen wird, dann wird dieses alte Problem zurückgedrängt sein. Dann ist die Sünde zurückgedrängt. Der Götzendienst sorgte zum Beispiel dafür, dass das Land in die Brüche ging, dass das Königtum in die Brüche ging, dass das Land, die Bevölkerung in die Verbannung geführt wurde. Das alles waren Folgen des Götzendienstes. Wenn Gott seinen Geist ausgießt, dann wird es keinen Götzendienst mehr geben. Und im Neuen Testament, Galater 5, wir denken ganz schnell an, oder viele von uns denken schnell an die Früchte des Geistes. In Galater 5, Vers 16 schreibt der Apostel Paulus, lebt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches keineswegs vollbringen. Also der Geist Gottes schließt die Sünde aus. Und wenn wir hier lesen, Gott wird seinen Geist ausgießen, wir werden viel sagen können, welche Folgen hat das. Eine wichtige Folge, der Geist Gottes drängt die Sünde zurück. Und wir schauen uns an, über wen wird der Geist Gottes ausgegossen. Und da geht es los. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Söhne und Töchter, also Männer und Frauen. Und es geht weiter, und eure Greise werden Träume haben. Also, da haben wir die junge Generation und dann haben wir die alte Generation, die Greise. Also Mann und Frau, jung und alt. Und schließlich heißt es, und eure jungen Männer werden Visionen haben. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Also Knechte und Mägde. Wir haben also Männer und Frauen, wir haben jung und alt, Knechte und Mägde auf der einen Seite und dann können wir auch schlussfolgern und die Freien, also die unterste Schicht, wird genauso erreicht und die Freien, die Gutsbesitzer, sagen wir es immer so, die auch. Also jung und alt, Mann und Frau, arm und reich, Knechte und auch Freie. Also das ganze Volk wird es erreichen. Gott wird seinen Geist auf alle ausgießen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Folgen wird das haben. Und da heißt es, eure Söhne und Töchter werden weissagen und eure Greise werden Träume haben und jungen Männer werden Visionen haben. Weissagen, da spricht jemand im Auftrag Gottes, da spricht jemand Worte Gottes. Das meint Weissagen. Da sagt jemand etwas Wichtiges, Entscheidendes, was direkt von Gott zu den Zuhörern, zu den Menschen kommt. Weissagen. Und eure Greise werden Träume haben. Träume sind oft auch Schäume. In der Bibel wird auch vor Träumen gewarnt. Also wenn jemand Träume hat, das ist immer etwas Zwielichtiges, aber es gibt eben auch die Träume von Gott. Ja, und die jungen Männer werden Visionen haben. Visionen sind also optische Eindrücke von Gott, die einen Blick werfen in das Herz, in das Denken, in das Wollen Gottes hinein. Das ist überraschend. Ja, wenn wir lesen, würden die Alten, die Greise werden weissagen. Aber hier haben wir es gerade umgedreht. Die jungen Männer werden im Auftrag Gottes reden. Wenn wir lesen würden, die jungen Männer werden Träume haben, ja, dass junge Männer mal ein bisschen übers Ziel hinausscheißen und mal was träumen und da auch vorschnell zu viel drauf setzen und sich vertun, kann man ja alles sich gut vorstellen. Ja, aber der Apostel Paulus, der Prophet Joel sagt, eure Greise, die werden Träume haben. Ja, also, eure Greise und die jungen Männer werden Gesichter haben. Wo der Geist Gottes wirkt, da kann auch manchmal etwas umgedreht passieren, anders laufen, als wir erwarten. Das ist für uns immer wieder wichtig. Es gibt in der Bibel Regeln und es geht nach den Regeln und wir brauchen die Regeln. Ja, und manchmal, so ist es das Wesen Gottes, laufen die Dinge eben auch anders als erwartet. Ja, und kommt etwas aus einer Richtung her, wo man es gar nicht erwartet hätte. Kommt ein wichtiger Beitrag von jemand, dem man es überhaupt nicht zugetraut hätte. Das macht eben auch der Geist Gottes. Die Dinge laufen dann auch manchmal etwas anders, als wir es gedacht haben. Und es deutet sich ja etwas weiteres an, was wir auch aus dem Neuen Testament kennen. nämlich es gibt die geistlichen Gaben, auch im Neuen Testament, im Römerbrief Kapitel 12, auch im 1. Korintherbrief Kapitel 12. Und die umliegenden Abschnitte im 1. Korintherbrief haben es mit den geistlichen Gaben zu tun. Das wird hier angedeutet. Zum Beispiel kommt hier, dass die jungen Männer weissagen werden. Es gibt die Gabe der Weissagung im Neuen Testament und es gibt die Gabe der Lehre, die Gabe der Evangelisation. Es gibt die Gabe des Leidens, der Leidensbereitschaft, es gibt die Gabe der Erkenntnis. Und wir wissen, dass den Gläubigen Gaben mitgegeben sind. Das sind Dinge, die auch hier im Propheten Joel schon angedeutet sind. Ja, die Gemeinde hat Gaben und die Gemeinde braucht die Gaben, sie lebt von den Gaben. Und gerade auch in der jetzigen Zeit erleben wir, wie wichtig es ist, die Gaben in der Gemeinde zu kennen. Ja, ich möchte fortsetzen, es gibt die Gabe der Technik. Wohl der Gemeinde, die ein paar Leute hat, die die Technik im Griff haben und wissen, was gebraucht wird, die vielleicht auch sagen können, wir müssen dies oder jenes noch anschaffen, nachrüsten, einrichten. Ja, neue Zeiten erfordern manchmal auch ganz neue Begabungen, die wir früher vielleicht so gar nicht gekannt haben, aber natürlich auch die Gabe der Lehre, die Gabe der Evangelisation, die Gabe des Begleitens der Seelsorge, die Gabe des Glaubens, des Betens. Also auch in unserer Zeit, wo Gemeinde auf einmal ganz anders agieren muss, wo es den traditionellen Gottesdienst vielleicht für einige Zeit jetzt wieder nicht geben wird, ja, auch da sind wir angewiesen auf Begabungen, die der Herr seiner Gemeinde mitgibt. Und wir tun gut daran, immer wieder zu gucken, wo liegen welche Begabungen und wie können wir Geschwister auch motivieren, dass sie ihre Gaben entdecken und in der Gemeinde einbringen und somit auch praktisch in den Spuren des Heiligen Geistes unterwegs sind und dem Herrn und Menschen in seiner Gemeinde dienen. Nun müssen wir natürlich fragen, Prophet Joel, hier Kapitel 3, wo hat sich das erfüllt? Ich spreche so wie selbstverständlich darüber, als wenn das alles schon da wäre. Hier müssen wir natürlich noch einen Schritt weiter fragen, wo hat sich das erfüllt? Klare Antwort zum Pfingstfest. Die Apostelgeschichte berichtet davon, Apostelgeschichte 2, die Pfingstpredigt des Paulus. Es gab zunächst das Sprachwunder. Der Geist Gottes kam zum Pfingstfest auf die Apostel und vielleicht auch auf die Apostel und sie begannen in fremden Sprachen zu sprechen. Es gab eine große Verwirrung und der Apostel Petrus deutet diese Sache. Das ist eben auch typisch für das Wirken des Geistes, dass es auf der einen Seite Erscheinung gibt, auf der anderen Seite aber auch die Deutung der Dinge. Und das übernimmt hier der Apostel Petrus im Pfingstwunder und er sagt den Leuten, das ist das, was der Prophet Joel angekündigt hat. Das ist das, was der Prophet Joel angekündigt hat und er zitiert aus Joel 3 die Verse 1 bis 2. Und somit können wir sagen, diese Verheißung im Kapitel 3, die auch den Höhepunkt des Propheten Joel bildet, ja, der angefangen hat mit diesem Leiden, Heuschrecken, Dürre, Feuer, was weiß ich, was noch alles dazu kam. Über mehrere Jahre hat es das Land im Griff gehabt. Dann, hurra, es wächst wieder. Und Gott wird noch eins draufsetzen. Gott wird seinen Geist ausgießen. Das ist Kapitel 3 und hat sich erfüllt zum Pfingstwunder damals in Jerusalem. Das ist es, was der Prophet Joel geschrieben hat. Allerdings muss man auch beim genauen Hinschauen merken, wenn Petrus den Propheten zitiert, dann folgt er an einigen Stellen der Übersetzung, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, und er schreibt, und es wird geschehen, dass ich von meinem Geist ausgießen werde. Und dann heißt es, und selbst über meine Knechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Also Joel verwendet diesen Text in einer leicht abgewandelten Form. Ja, sie klingt etwas schwächer. Von meinem Geist wird Gott ausgießen, also von seinem Geist. Und nicht über die Knechte und Mägde allgemein, sondern meine Knechte, meine Mägde, also aus dem Wort des Herrn heraus, heißt das, über die, die mir dienen, die an mich gläubig sind, die an Jesus glauben. Also gemeint ist die Apostel und die anderen Jesusgläubigen mit ihnen. Ja, und das lässt mich zu dem Schluss kommen, wenn auch mit etwas Vorsicht. Ich bin immer etwas zurückhaltend mit ganz großen und ganz schnellen Behauptungen. Die Joel-Verheißung ist zu Pfingsten damals vor ungefähr 2000 Jahren erfüllt worden. Und sie hat eine erste und eine grundlegende Erfüllung gefunden. Und eine zweite, eine endgültige Erfüllung steht vermutlich noch aus. Einmal, wenn Gott sein Volk Israel wieder sammeln wird, was ja schon im Gange ist. Ja, und wenn die Welt, die Völkerwelt sich gegen sein Volk versammelt. Wir lesen zum Beispiel im Propheten Sacharja davon. Ja, und dann heißt es, und sie werden mich erkennen, den sie durchstochen haben. Also es wird einen letzten Zeitpunkt geben, da wird Israel Jesus erkennen, den sie durchstochen haben. Und der Prophet Sacharja im 13. Kapitel schreibt weiter, und ich werde über sie den Geist des Flehens und der Gnade ausgießen. Ich vermute, eine endgültige Erfüllung dieser Joels-Verheißung wird es in den letzten Tagen geben, wenn Gott seinem Volk Israel eine umfassende Umkehr, wie eine nationale Umkehr und Buße schenkt. Ja, also soweit ich diese Dinge richtig verstehe, ihr merkt, ich bin hier etwas zurückhaltend. Ja, nun wollen wir uns weiter ansehen, was verbinden sich mit diesen Ereignissen, was verbindet sich mit diesen Ereignissen? Gott wird seinen Geist ausgießen. Ja, für uns als Gemeinde grundlegend wichtig, der Geist Gottes ist da. Damit einhergehen auch kosmische Zeichen. Ich werde, Vers 3, ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Also auf der einen Seite, der Geist Gottes ist da. Aber auf der anderen Seite macht Joel auch deutlich, es wird Gerichtszeichen geben, Wunderzeichen. Sie werden praktisch das, was Gott tut, werden sie unterstreichen. Na, mit dem Ziel natürlich, dass Menschen zurechtkommen. Und der Prophet Joel schreibt, Blut und Feuer und Rauchsäulen, Zeichen für Krieg. Ja, Blut. Ein Terroranschlag, ich erinnere mich an ein Bild im Fernsehen oder Internet, eine Bombe explodiert, es war alles wieder aufgeräumt, aber die Blutspritzer sah man noch an der Wand und am Erdboden dahinter. Ein furchtbares Bild, wo ein Menschen zerfetzt hat und das Blut so breit spritzte und das kriegte man wahrscheinlich von der Wand auch ganz schlecht weg. Blut, ein Zeichen für Krieg, Feuer, dass Städte angezündet wurden, war damals bekannt. Na, vieles war auch nur mit leichtem Material gebaut, das brannte. Und ich werde auch an eine weitere Sache erinnert, und zwar, um auch zu zeigen, diese Zeichen, die hier genannt werden, das sind nicht Dinge, die weit weg sind. Meine Mutter, 1930 geboren, zum Kriegsende war sie 14, 15 Jahre alt. Sie erzählte, sie sah in Tierfeld Chemnitz brennen, als es von Bomben hart getroffen wurde. Ja, also wenn ich da meine Mutter gefragt hätte, Feuer und Rauch, das haben wir zum Krieg schon gesehen, hätte sie mir sagen können. Ja, und das Blut auch bei den Dingen, die diese Generation erlebt hat. Ja, das ist schon eigenartig, wenn man bedenkt, das Kriegsende ist 76 Jahre her. So lange haben wir hier nicht Krieg gehabt in Deutschland und auch in den benachbarten Ländern nicht. Was ist das für ein Geschenk? Ja, die Zeichen, die hier genannt werden, machen uns deutlich, das kann auch ganz anders laufen. Und es sind gar nicht so sehr endzeitliche Zeichen. Es sind Zeichen, die die Menschheit immer wieder begleitet haben. Auch die Rauchsäulen. Ja, wir denken dabei auch an Atombombenabwürfe, die Bilder von Atombombenexperimenten oder auch die Atombombe, die über Hiroshima explodiert ist. Die Bilder sind heute noch dazu durchs Internet für jeden sichtbar. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, schreibt Joel. Hier können wir sagen, als Jesus am Kreuz hing, wurde es finster. Und jede Sonnenfinsternis, die es gibt, ich erinnere mich an so eine partielle Sonnenfinsternis, die ich mal erlebt habe, da wurde es am Nachmittag ganz dunkel. Ich glaube, Richtung Baden-Württemberg wurde es sogar ganz finster und bei uns ja war es dunkel. Es war ganz eigenartig, ganz komisch, beklemmend. Das sind so manchmal Situationen, die uns an das erinnern, was die Propheten ankündigen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Also es sind Zeichen, die schon da sind, die wahrscheinlich auch immer schon da sind, da waren und die letztlich auch uns begleiten werden und die uns immer wieder mahnen. Die Welt geht ihrem Ende entgegen. Und so haben wir praktisch auf der einen Seite, Gott gibt seinen Geist, auf der anderen Seite aber auch die endzeitlichen Zeichen. Und wir könnten fortsetzen, Jesus spricht in diesem Zusammenhang auch noch davon, dass die Sterne auf die Erde fallen werden, also Himmel und Erde werden vergehen. Das ist das Ende, auf das alles zuläuft. Und mittendrin wir. Auf der einen Seite der Geist Gottes ist gekommen, auf der anderen Seite aber auch diese Gerichtswehen, diese Zeichen. Und so mahnt auch Corona uns. Und ich denke, das ist auch so ein Gerichtszeichen, das unterstreicht, dass Gott seinen Geist gegeben hat. Das ist so wichtig. Und wir werden hier erinnert, uns ganz neu auf Gottes Geist zu besinnen. Das sind Zeichen, die uns die Macht, die Größe Gottes vor Augen führen, die uns mahnen. Ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Es gibt einen letzten Gerichtstag in dieser Welt. Für diese Welt. Und so kommt Joel im Vers 5 zu einem wichtigen Ergebnis. Und es wird geschehen. Wir schauen noch einmal rein in den Bibeltext. Im Vers 1 heißt es, und danach wird es geschehen. Und dieses Es wird geschehen finden wir am Anfang von Vers 5 wieder. Es wird geschehen. Also zweimal es wird geschehen. Einmal es wird geschehen, Gott gießt seinen Geist aus. Und ein zweites Mal, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hier schauen wir uns den Ausdruck einmal an, den Namen des Herrn. Also in unserer Elberfelder steht Herr. Wer die alte Elberfelder noch hat, da steht Jehova, ja, im Hebräischen Yahweh. Und es ist so, dass praktisch dieses Yahweh schon in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes mit Kyrios, Herr, übersetzt wird. Bleiben wir zunächst mal einmal bei dem Begriff Yahweh. Gott stellt sich Mose vor, Yahweh, ich bin, der ich bin. Und hier kommt etwas Interessantes dazu, dieses Ich Bin. Das spielt auch bei Jesus eine große Rolle. Etwa wenn er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Oder die fragen ihn, bist du, den wir suchen? Und Jesus sagt, ich bin's. Und die an ihn herangetreten waren und ihn gefangen nehmen wollten, die sind da zunächst erstmal umgefallen vor diesem Ich Bin. Also bei Jesus ist dieses Ich Bin etwas ganz Besonderes. Also Yahweh, ich bin, der ich bin. Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir könnten anderes ergänzen. Also Yahweh, der ich bin. Jesus, der ich bin. Yahweh in der griechischen Übersetzung mit Kyrios übersetzt. Jesus im Neuen Testament mit Kyrios, Herr, angesprochen. Jesus gleich Yahweh. Ich erlaube mir hier einmal diese Rechnung aufzumachen. Jesus gleich Yahweh. Und so können wir unsere Brille des Neuen Testamentes aufsetzen und können durch diese Brille hier lesen, jeder, der den Namen Jesus anrufen wird, wird errettet werden. Jeder, der den Namen Jesus anrufen wird, wird errettet werden. Das ist hier der Zielpunkt, auf den alles zuläuft. Und so haben wir auf der einen Seite diese Sache, der Geist Gottes ist gekommen. Hurra, das ist eine ganz große Sache. Und damit einhergeht auch, es ist eine Zeit der Rettung. Leute sollen den Namen Jesus anrufen und gerettet werden. Hier haben wir auch den Kernauftrag für uns als Gemeinde, dass Menschen von Jesus erfahren. Ja, also der Geist Gottes ist gekommen und es ist auch eine Zeit der Evangelisation. Das bedeutet also, Wenn du heute Nachmittag spazieren gehst, triffst einen Bekannten in der Stadt und du hast ein Interesse daran, ihm etwas von Jesus zu erzählen, dann heißt das, dann bist du in den Spuren des Geistes Gottes unterwegs. Ja, oder wenn ihr als Gemeinde überlegt, wie können wir Menschen ohne Gott erreichen, dann bist du in den Spuren von Gottes Geist unterwegs. Dahin drängt, dahin führt der Geist Gottes. Und gerade auch für die letzte Zeit, auch für unsere Krisenzeit, ist es so wichtig, dass wir diese Hoffnung haben, dass wir diese Hoffnung festhalten, dass wir diese Hoffnung pflegen. Wie kann ich mit dem Geist Gottes erfüllt werden? Das ist eine Frage, die die Gläubigen immer wieder beschäftigt hat. Ein ganz wichtiger Punkt wird immer wieder sein, Gottes Geist kommt immer wieder durch das biblische Wort. Also ein wichtiger Zugang oder eine wichtige Tür zum Geist Gottes wird immer wieder das Lesen des Wortes sein. Also seine Bibel zu lesen, darüber nachdenken, Gottes Wort zu hören, das wird immer wieder wichtig sein. Damit machen wir für den Geist Gottes die Tür auf. Und Gottes Geist drängt uns. Er drängt uns, unsere Begabungen einzusetzen, ihm zu dienen. Er drängt uns, Menschen etwas von Jesus weiter zu sagen. Ja, er drängt uns auch oder er schiebt uns auch vorwärts gegen die Sünde, ja, wo wir mit jemandem zusammengeraten sind. Das ist der Geist Gottes, der uns schiebt und drängelt und sagt, geh hin und entschuldige dich, sprich ihn an, ja, damit die Dinge wieder heil werden. Der Geist Gottes, der uns zur Buße, zur Umkehr führt, auch das ist wichtig. Also wir merken eine wichtige Sache für unsere Krisenzeit, dass wir mit dem Geist Gottes gewappnet sind, der trägt uns durch, der hält uns zusammen, der ist auch das einigende Band, das die Gläubigen zusammenhält, auch wenn der Gottesdienst nicht in gewohnter Form stattfinden kann. Ich telefonierte gestern mit jemandem aus unserer Gemeinde, eine alte Schwester, und ich rief an, um zu fragen, wie geht's und Corona, und auch wir haben heute Gottesdienst online. Und dann merkt man, diese Frau hat ihre innere Zielstellung vor dem Kopf. Ja, die Gebetsliste ist lang und in der jetzigen Zeit wird sie immer länger. Ja, wir können nicht mehr viel tun, aber beten können wir noch. Also eine Frau, die ihre Aufgabenstellung vor Augen hat, der Wirkungskreis ist sicher klein geworden, aber die Aufgabenstellung für die Leute zu beten, das ist jetzt mein Beitrag, das ist mein Dienst, ja, und das ist das, was mir der Geist Gottes vor die Füße gelegt hat, die Gabe, die der Geist Gottes mir gegeben hat. Somit ist jemand im Geist Gottes, mit dem Geist Gottes unterwegs und dient dem Herrn und dient seiner Gemeinde. Ja, das ist für uns alle wichtig, hinhören, was sind die Dinge, die der Herr mir vor die Füße legt und die beharrlich tun. Das Wort des Herrn lesen. Damit machen wir für seinen Geist die Tür auf und dieses Anliegen, dass sich Leute bekehren. Mir ist es ein Anliegen, auch deutlich zu machen, gerade jetzt in der Krisenzeit, dass wir als Gemeinde grundlegend und intensiv immer wieder darum beten, dass der Herr Leute zum Glauben ruft, dass sich Leute bekehren. Vielleicht haben wir keine Idee, welche großen Aktionen wir starten können, vielleicht auch gar nicht die Kraft, vielleicht auch gar nicht den Mut, aber so viele Dinge gehen damit los, dass sie ausgesprochen werden und dass wir damit ins Gebet gehen. Herr, wir wollen, dass du Leute zum Glauben rufst, in Chemnitz, in Sachsen, in der Bundesrepublik, weltweit. Ja, vielleicht müssen wir auch ganz neu denken an die Missionare, die außerhalb unseres Landes irgendwo unterwegs sind, die bei uns bekannt sind, vielleicht etwas in Vergessenheit geraten, ganz neu für diese Leute zu beten. Damit haben wir Zielstellung, damit haben wir Kraft, damit haben wir Ausdauer und damit sitzen wir nicht einfach nur rum und warten auf bessere Zeiten, sondern nutzen die Gelegenheiten, die jetzt uns der Herr gibt. Ich wünsche euch, dass ihr mit dem Geist Gottes erfüllt seid und dass wir damit auch die Adventszeit und die Corona-Zeit ausfüllen können und darin gekräftigt sind und wir später mal zurückblicken und sagen können, in dieser Zeit ist Wichtiges und Gutes passiert. Mitten in dieser Krise hat Gott Wichtiges ausrichten können.